1. Könige 19 von Vers 1 ab. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er ging aber hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Soweit Gottes Wort. Wir wollen diesen Abschnitt heute vor einem ganz besonderen Hintergrund zu uns sprechen lassen. Und zwar vor dem Hintergrund der weltweit zunehmenden Depressionen. Depression ist ein Zustand der Niedergeschlagenheit, der Verzagtheit, des schweren Mutes. Wussten Sie, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die im Blick auf Depressionen besonders gefährdet sind? Da ist eine Gruppe, das sind die besonders jungen Menschen und die besonders alten Menschen. Junge und Alte sind besonders gefährdet. Es gibt eine zweite Gruppe und das sind die Frauen. Frauen sind mehr gefährdet für Depressionen als Männer. Hier im biblischen Bericht hat ein Mann mit Depressionen zu tun. Natürlich gibt es das auch, aber Frauen sind mehr gefährdet nach der Statistik. Und es gibt eine dritte Gruppe, das sind Menschen, die ihren Lebenspartner verloren haben, entweder durch Scheidung oder durch Tod. Auch da kommen meistens unweigerlich Depressionen. Und es ist eine vierte Gruppe, das sind erfolgsgewohnte Menschen. Sie sind besonders dann gefährdet, wenn der Erfolg ausbleibt. Das hat uns doch erst vor einiger Zeit die Geschichte des Dr. Uwe Barschel, des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, gelehrt. Er hatte eine Blitzkarriere. Es ging nur bergauf bei ihm. Jüngster Ministerpräsident mit 38 Jahren bereits. Und dann, als der Knick kam und es nicht mehr glatt lief, da war die Depression bis hin wohl zum Selbstmord. Dieser Aspekt spielt hier bei Elia auch mit, der ausgebliebene Erfolg. Depressionen können die verschiedensten Ursachen haben. Es wäre völlig falsch und ungerecht, wenn man die Wurzeln für Depressionen nur in der Sünde eines Menschen suchen wollte. Wir wissen zum Beispiel heute von der modernen Medizin her, dass ein Tausendstel Gramm eines bestimmten Hormons zu wenig oder zu viel fatale Folgen auf die Psyche eines Menschen haben kann. Entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. In diesem Fall spricht man dann von endogenen Depressionen. Sie kommen von innen her. Sie können wie ein Naturereignis über einen Menschen kommen, ohne dass ein äußerer Anlass da ist. Eine Depression kann allerdings auch Antwort sein auf ein Ereignis von außen, zum Beispiel auf ein negatives Erlebnis, Verlust eines Angehörigen, Schwierigkeiten in der Familie oder im Beruf, Alkoholismus des Partners, Beziehungsarmut, körperliche Überanstrengung und so weiter. In diesem Fall spricht man dann von exogenen, von außen kommenden Depressionen. Und diese Art der Schwermut trifft hier bei Elia zu, wie wir gleich im Folgenden noch sehen werden. Unser Thema greift heute dieses Stichwort Depression auf und heißt Ursachen und Überwindung von Depressionen. Das können wir hier studieren, in diesem 19. Kapitel des 1. Königebuches. Ursachen und Überwindung von Depressionen. Zum Ersten, die Ursachen. Es heißt hier im Vers 1, und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte, auf dem Karmel, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Der biblische Bericht beginnt in Jezreel, im Sommersitz des israelitischen Königs Ahab und seiner Frau Isebel. Wir können uns die Szene gut vorstellen, wie Ahab voll ist von den mächtigen Eindrücken der Karmelerlebnisse. Elia hat gesiegt, ruft er der Isebel zu. Feuer ist vom Himmel gefallen. Das ganze Volk lag auf dem Angesicht wie ein Mann und schrie, der Herr ist Gott. Und weißt du was? Elia hat alle deine 850 Baals und Aschera-Priester mit eigener Hand mit dem Schwert getötet. Und dann kam der Regen, dieser Regen, 3,5 Jahre Trockenheit und jetzt dieser Regen. Elia hat mit seinem Gebet den Himmel verschlossen und nun hat er ihn mit einem Gebet wieder geöffnet. Isebel, was sagst du dazu? Aber auf Isebel macht diese Schilderung nicht den geringsten Eindruck. Sie verändert sich nicht. Wutentbrannt sendet sie einen Boten an Elia, der eine handfeste Morddrohung übermittelt. Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Ihr Lieben, es gibt Menschen, die sich dem Bösen so fest verschrieben haben, dass sie selbst von solch deutlichem Reden Gottes nicht mehr zur Umkehr gebracht werden können. Im Dritten Reich hat sich einmal Ähnliches ereignet. Als das Attentat auf den Führer am 20. Juli 1944 fehlgeschlagen war, da gab Adolf Hitler nur einen Kommentar. Ich werde den von mir beschrittenen Weg gewisser denn je weiterschreiten. Das war seine Reaktion auf das Attentat im Juli 1944. Einen solchen Vorgang nennt die Bibel mit einem Wort Verstockung. Ihr lieben Freunde und Geschwister, lasst uns offen bleiben für Gottes Reden im Wort und Gottes Reden auch durch die Umstände unseres Lebens. Lasst uns offen bleiben für Gottes Korrektur. Denn der Heilige Geist ermahnt uns im Hebräerbrief: Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch im Raum der Gemeinde ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abfalle von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Wir sehen dann im Folgenden Elias Angstreaktion und seinen inneren Zusammenbruch. Da fürchtete sich Elia und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Was geht hier mit Elia vor? Eben noch sahen wir den großen Gottesheld in der Siegerpose auf dem Karmel, und nun, ein paar Stunden später, läuft er wie ein Hase davon vor einer Morddrohung einer Frau. Angst hat ihn gepackt, nackte Angst. Und Angst ist das größte Schreckgespenst aller Zeiten. Wenn einen die Angst überfällt, dann hört alle menschliche Logik auf, dann sieht man alles wie durch eine schwarze Brille hindurch. Und so war es hier bei Elia. Angst verwandelt geistliche Stärke in seelische Schwäche. Elia sah plötzlich nur noch die antigöttliche Macht in Gestalt der Isabel. Die Allmacht Gottes, die er noch am selben Tag in wunderbarer Weise erlebt hatte, sah er nicht mehr. Darum packte ihn die Panik. Man unterscheidet zwei Arten von Panik: den Paniksturm und die Panikstarre. Die Panikstarre ist, wenn man angewurzelt stehen bleibt. Ich habe das mal erlebt, als ein Freund von mir in Lebensgefahr war und ich stand wie angewurzelt daneben und konnte ihm nicht helfen. Und die Panik, der Paniksturm äußert sich dann so, dass ein Fluchtmechanismus einsetzt. Man läuft so schnell man kann in irgendeine Richtung. Und so war es hier bei Elia. Er lief in Olympia verdächtiger Form von Jezreel in Israel bis nach Juda hinein in die Einsamkeit. So sehr, dass er sogar seinen Diener nicht mehr bei sich brauchen konnte. Der Abbruch der sozialen Beziehungen ist eine häufige Begleiterscheinung der Depression. Man zieht sich in ein Schneckenhaus zurück. Elia, der große Gottesmann, treibt wie ein steuerloses Boot auf dem Meer. Er rennt in die Wüste hinein, bis er schließlich total erschöpft unter einem Wacholderbusch liegen bleibt. Aber es geht noch eine Sprosse tiefer. Bevor Elia in den Schlaf sinkt, wünscht er sich den Tod und bringt das Scheitern seiner prophetischen Mission zum Ausdruck. Ich bin nicht besser, ich bin nicht erfolgreicher als meine Väter. Was ist von dem tapferen Karmelhelden übrig geblieben? Ein Häufchen Elend der Verzagtheit. Elia in der tiefsten Depression. Günter Hopp, der Direktor des Brüderhauses Tabor in Marburg, den ich im letzten Jahr einmal über diesen Abschnitt predigen hörte, sprach an dieser Stelle von dem negativen Denkmuster der Depression. Man kann es an Elias Gebet deutlich erkennen. Ich bin ein Versager, meine Umwelt ist bedrohlich, für die Zukunft gibt es keine Hoffnung mehr. Kennen Sie das eigentlich auch, wenn die düsteren Gedanken wie schwer beladene Güterzüge in den Sackbahnhof der Seele einfahren und dann dort stehen? Wenn nicht, seien Sie bitte nicht stolz. Irgendwann in seinem Leben kriegt jeder Mensch mit Depressionen zu tun. Jeder von uns kann der Nächste sein. Das gehört zum menschlichen Leben dazu. Vor Depressionen ist niemand gefeit. Morgen schon können sie kommen. Zwei Fragen drängten sich mir bei der Vorbereitung auf. Zum einen, warum musste Elia eigentlich durch diese ungeheure Verzagtheit hindurch? Hatte er etwas falsch gemacht? Und zum anderen, warum wird das überhaupt alles berichtet in der Bibel? Hätte man diese Seite nicht besser weglassen sollen? Zur ersten Frage, Elia hatte nichts falsch gemacht. Er hatte im Gehorsam gehandelt. Warum dann dieses seelische Tief? Schauen Sie, Segnungen und große Erfahrungen mit Gott sind für unser geistliches Leben nicht ungefährlich. Man hält sich dann leicht für etwas Großes. Man kommt sich unentbehrlich vor. Man hält sich für besser und wichtiger als seine Brüder und Schwestern oder als seine Väter. In dieser Gefahr des geistlichen Hochmuts war nach seinem gewaltigen Sieg über den Baalskult auch Elia. Darum brauchte er anscheinend nicht nur die Drohung der Isabel, sondern auch die feige Flucht aus dem Dienst des Herrn zu seiner Demütigung. Was uns hier oberflächlich betrachtet als harte Führung Gottes vorkommt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein überaus gnädiges Bewahrungsleiden des Herrn. Aus keinem anderen Grund hatte auch Paulus seinen Pfahl im Fleisch, nämlich einen Dämon, der ihn mit Fäusten schlug. Das kann sich niemand von uns vorstellen, was der da mitgemacht hat. Der himmlische Vater wollte ihn lediglich bewahren, dass er nicht wegen der hohen Offenbarungen, die ihm geschenkt waren, hochmütig werden sollte. Ihr lieben Geschwister in Christus, sollte das in unserem Leben anders sein? In der Ewigkeit werden wir einmal sehen, wie viel Leid in unserem Leben pures Bewahren Gottes war. Sei es nun im körperlichen Bereich oder sei es im seelischen Bereich. Und wir wollen es natürlich immer gleich wegbeten. Ich auch. Paulus auch. Und zur zweiten Frage, ob man das 19. Kapitel nicht besser weggelassen hätte? Oh, wie wäre das schade gewesen. Ich hätte es sicher weggelassen, wenn ich der Berichterstatter gewesen wäre. Ich hätte gedacht, das passt doch nicht zu diesem Gottesmann. Das muss man doch nicht erwähnen. Aber biblische Kapitel überschlagen heißt göttliche Wahrheiten unterschlagen. Hier begegnet uns doch Evangelium auf den Seiten des Alten Testaments. Das ist doch so tröstlich, dass auch Elia kein Übermensch war. Jakobus schreibt in seinem Brief, Elia war ein schwacher Mensch, wie wir. Das konnte aber der Apostel nur schreiben, weil das Alte Testament Elia auch unter dem Wacholderbusch zeigte. Ihr Lieben, die Bibel ist das Buch der Wahrheit. Darum ist sie offen mit den schwachen Stunden der Heiligen. Sie berichtet von Noah, von seinem gewaltigen Archebau, aber auch von der Stunde, als er den Weinberg gepflanzt hatte und dann betrunken aufgedeckt in seinem Zelt lag und ein Räuschle hatte, der große Noah. Sie berichtet von Abraham, wie er den Isaak auf dem Altar opferte, gewaltig im Glauben. Aber auch, wer nach Ägypten zog und das Blaue vom Himmel runterlog, wird auch berichtet. Sie berichtet von Davids großen Taten, aber auch von seinem Ehebruch und Mord. Sie berichtet von Elia, vom Sieg auf dem Karmel, aber auch, wie er lebensmüde unter dem Wacholder liegt. Die Bibel berichtet von Petrus, wie er Gewaltiges tat für Jesus, aber auch wie er bitterlich verleugnete in der Stunde in Gethsemane und darauf. Sie berichtet von Paulus und Barnabas, von ihren großartigen Missionsleistungen, aber auch, dass sie scharf aneinander kamen. Nur einen zeigt uns die Bibel, der nie eine schwache Stunde hatte. Und das ist unser geliebter Herr Jesus. Er war versucht wie wir in allen Dingen, doch ohne Sünde. Er hatte keine schwache Stunde. Er hat jeden von uns vollkommen erlöst, denn er hat mit einem Opfer für immer vollendet, die geheiligt werden. Mein Bruder, meine Schwester, zu ihm darfst du kommen mit deinen schwachen Stunden, mit der schwachen Stunde der Lieblosigkeit, mit der schwachen Stunde, in der bittere Worte gefallen sind, mit der schwachen Stunde, als deine Sexualität nicht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes war, mit der schwachen Stunde deines Lebens darfst du zu Jesus kommen, auch mit der Verzagtheit, mit der Schwermut und Depression. Jesus vergibt und er richtet wieder auf. Es sind seine größten Freuden, wenn er gefallene, schwache Gotteskinder wieder aufhelfen kann. Noch einmal, die Bibel ist das Buch der Wahrheit, darum ist sie offen mit den schwachen Stunden der Heiligen. Sie zeichnet uns ein hundertprozentig realistisches Bild. Und das ist für mich einer der wesentlichen Gründe, warum mir die Bibel so teuer ist und warum ich ihr ohne jeden Abstrich vertraue. Zum zweiten Punkt, die Überwindung der Depression. Wir lesen noch einmal Vers 5b bis 7a. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Es ist ja schon interessant, Elia betete um ein Todesmittel und Gott brachte ihm Lebensmittel. Brot und Wasser. Was muss das für eine Erquickung gewesen sein für ihn? Und dann schlief Elia weiter. Und das war das Beste, was er in dieser Situation tun konnte. Wenn wir uns hier noch einmal erinnern, Elia hatte eine absolute Höchstleistung vollbracht. Und zwar auf jedem Gebiet. Auf geistlichem Gebiet. Er hatte allein gegen 850 gekämpft und gesiegt. Auf seelischem Gebiet. Er hatte alle diese 850 falschen Propheten mit eigener Hand getötet, mit dem Schwert. Das können wir uns nicht vorstellen. 850 Menschen zu töten, im Auftrag des Herrn, ihnen den Kopf abzuschlagen, was das für eine Menschenseele bedeutet. Elia war Mensch. Und auch auf dem leiblich-körperlichen Gebiet, Höchstleistung. Er war zuerst vom Berg Karmel in die Ebene Jezreel gerannt, vor Ahab her, und dann weiter von dort bis nach Beersheba in Juda. Das war Höchstleistung. Und darum können wir hier bei Elia zu einem hohen Maß von einer Erschöpfungsdepression sprechen. Die stellt sich leicht nach solchen Höchstleistungen ein. Zum Beispiel nach langen schulischen oder studentischen Prüfungszeiten, oder bei Dauerüberlastung in der Familie oder nach einem anstrengenden Hausbau etc. Jeder von uns hat einfach nur ein begrenztes Leistungsvermögen, das man nicht ohne Schaden laufend überziehen kann. Dann reißt irgendwann die Sehne am Bogen. Darum haben Depressionen manchmal Signalwirkung. Das ist wie beim Auto. Neulich leuchtete an meinem Armaturenbrett eine rote Leuchtdiode auf. Das war der Kraftstofffilter. So wurde mir später in der Werkstatt gesagt. Ich konnte noch eine ganze Weile fahren damit, das wusste ich. Aber irgendwann musste ich dann doch zur Werkstatt, sonst wäre ich irgendwo stehen geblieben, am Ende auf einer Kreuzung in Karlsruhe. Und das wollte ich dann doch nicht riskieren. Sehen Sie, manchmal sind Depressionen, besonders Erschöpfungsdepression, ein solches Warnsignal des Körpers. Dann sollten wir uns Ruhe gönnen. Es muss nicht unbedingt ein Wacholderbusch sein, aber dann brauchen wir Ruhe und Entspannung. Auch wenn sie merken, dass sie nicht mehr abschalten können oder dass sie ständig schlapp sind, ist es höchste Zeit für eine Ruhepause. Warum denn noch Überstunden, wenn man ohnehin schon mehr verdient, als man braucht? Warum denn zu zweit arbeiten, nur um den Lebensstandard zu halten? Diese Rechnung geht meistens nicht auf. Erst vernachlässigt man dabei die Kinder und anschließend bleibt auch meistens keine Zeit mehr für das Reich Gottes. Wissen Sie, man kann diese Zusammenhänge natürlich auch leugnen oder fromm überdecken, indem man dann von satanischen Anfechtungen nach gesegneten Diensten redet. Ich weiß ganz bestimmt, dass es das gibt. Aber oft fehlt schlicht und einfach die Stille und der Schlaf. Dekan Walter Klach hat einmal gesagt, zu einem gesunden Glaubensleben gehört, dass man ausgeschlafen hat, solange man selber dafür Sorge tragen kann. Genau darum begann die Überwindung von Elias Depression mit Schlafen und Essen. Zugegeben, eine recht einfache Therapie, aber doch sehr wirksam. Schlafen und Essen wurde ihm von Gott verordnet, mehr nicht zunächst. Danach zeigte Gott seinem müden Propheten einen neuen Weg. Und das war ebenfalls wichtig. Die Bretterwand vor Elias Augen musste weg. Er brauchte eine Horizonterweiterung. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und dort geschah ein weiterer sehr wichtiger Schritt zur Überwindung seiner Seelenschwäche. Vers 9, und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Ihr Lieben, Schlaf und Speise waren zunächst von großer Bedeutung. Aber innere Ausheilungen unserer Seele geschehen nur durch das Wort Gottes und durch Gebet. Der Herr sprach zu Elia, genau in seine Situation hinein. Das brachte Hilfe. Darum heißt es im Psalm 107, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das Wort Gottes hat heilende Kraft und Wirkung für unsere Seelen. Was wäre das ein Wunder und Geschenk, wenn Gott heute Morgen konkret in ganz bestimmte Lebenssituationen sprechen könnte und Heilungen der Seele geschenkt würden. Wir haben vorhin gesungen, zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft. Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu Segen fort, bis wir ganz genesen. Und dann darf sich Elia aussprechen. Zweimal kommt fast wortwörtlich das Gleiche über seine Lippen. Vers 10 und Vers 14. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Stereotyp, zweimal das Gleiche. Günter Hopp sprach hier von einem auswendig gelernten Klagelied, bei dem das Selbstmitleid die Oberstimme singt. Also Elia durfte sich aussprechen und das brachte für seine Depression, für seinen Zustand eine enorme Hilfe. Aussprechen vor Gott durchs Gebet, aussprechen vor einem vertrauten Menschen in der Seelsorge. Und wenn das nicht geht, dann kann man auch seine Not einem geheimen Tagebuch anvertrauen, wenn nur der Schmutz und Eiter herauskommt aus der Seele. Wir sprechen über die Überwindung von Depressionen und haben bereits einige wichtige Hilfen erkannt. Zuerst die Leibssorge durch Schlaf und Essen, dann die Seelsorge durch das Wort Gottes und durch die Möglichkeit der Aussprache im Gebet. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, zwei Hilfen für den Leib, zwei Hilfen für die Seele. Und nun kommen am Schluss noch zwei Hilfen für den Geist. Elia war nach seiner Höchstleistung mit Leib, Seele und Geist am Ende. Nun richtete ihn der treue Herr an Leib, Seele und Geist wieder auf. Vers 11, der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Gott wollte vorübergehen. So verließ Elia äußerlich diese Höhle am Horeb, aber er kam zugleich auch innerlich mehr und mehr heraus aus seiner Schwermutshöhle. Wir lesen Vers 11b bis 13a. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Diese Stelle wird leider oft total falsch ausgelegt. Nämlich so, als habe Gott dem Elia zeigen wollen, du hast das eben falsch gemacht auf dem Karmel. Das war ja alttestamentlicher Rachedurst. Die grausame Art und Weise, wie du mit den Baalspriestern umgegangen bist, das war Erdbeben, das war Sturm, das war Feuer, aber da war ich nicht dabei. Das war vorchristlich, das war alttestamentlich. Und erst das sanfte, stille Sausen, diese neutestamentliche Güte und Freundlichkeit und Milde, das sei das, worauf es ankäme. So wird diese Stelle sehr oft falsch gedeutet. Ihr lieben Geschwister, lasst euch hier nicht irritieren. Wenn einer, egal wer das ist, den Gott des Alten Testaments gegen den Gott des Neuen Testaments ausspielen will und behauptet, der alttestamentliche Gott, das sei ein Rachegott, und der neutestamentliche Gott, der Vater Jesu Christi, das sei der richtige Gott, der ist völlig auf dem Holzweg. Das ist Gedankengut der modernistischen Theologie, das wir abzulehnen haben. Das Alte Testament und das Neue Testament bilden eine wunderbare Einheit, da sie vom gleichen Heiligen Geist eingegeben wurden. Bitte halten Sie daran fest. Nein, dieser Abschnitt hat eine ganz andere Bedeutung. Heilsgeschichtlich zeigt er das Ende der Gewaltanwendung in der Prophetie an. Das ist richtig. Von hier an wenden die Boten Gottes keine Gewalt mehr an in ihrem Dienst. Da ist Elia der Letzte. Das ist bis heute so. Und das ist gut. Aber die seelsorgerliche Bedeutung hier für den Elia ist noch eine andere. Ich sprach eben von einer Hilfe für Elias Geist. Es ist genauer gesagt eine göttliche Korrektur für ihn. Schauen Sie, Elia hatte Gott im Erlebnis gesucht. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Feuer war gefallen, die Städte hatten sich bewegt. Aber Gott war weder im Sturm, er war nicht im Erdbeben, noch im Feuer, sondern im stillen, sanften Sausen. Wissen Sie, was das bedeutet? Das war eine leise Predigt für Elia. Und es ist auch eine leise, wichtige Predigt für uns. Hier sind wir an einer Kernstelle unserer Gottesbeziehung. Sucht Gott nicht in Erlebnissen, ihr lieben Geschwister, nicht mal in eurem Bekehrungserlebnis, für das ihr sehr dankbar sein dürft. Gott ist nicht in den Erlebnissen, Gott ist in der Stille zu finden. Er begegnet mir, wenn ich äußerlich und innerlich vor ihm stille werde. Da begegnet mir Gott. Wenn ich Gott begegnen will, muss ich das Wagnis der Stille eingehen. Und das ist heute so schwer geworden. Was ist das für eine Gerichtsrede gegen unsere laute, tösende Zeit? Selbst in unseren Veranstaltungen geht es immer lauter zu. Es sollte nicht so sein. Der Gott der Bibel liebt die Stillen im Lande, die auf ihn hören und diese innige Gemeinschaft mit ihm suchen in der Stille, die in der Stille vor ihm und mit ihm leben wollen. Hast du noch diese Stille vor dem Herrn, lieber Bruder? Lebst du in dieser Stille vor Gott, meine Schwester? Paulus schreibt, ringet danach, dass ihr stille seid. Und als zweite geistliche Hilfe bekommt Elia noch einen neuen geistlichen Auftrag mit auf den Weg. Das ist immer so. Wenn Gott uns stärkt, sendet er uns immer in neue Aufgaben hinein. Das ist auch heute Morgen so, hier in dieser Gemeinschaftsstunde. Wenn Gott dich stärkt durch sein Wort, hat er wieder neue Aufgaben und Aufträge für dich in dieser heute begonnenen Woche. Sein Zeuge zu sein in dieser Welt, die das Evangelium braucht. Elia bekommt einen neuen Auftrag. Das Reich Gottes geht weiter. Aber diese Predigt muss nun zu Ende gehen. Ich darf noch einmal zusammenfassen. Wir sprachen über die Ursachen und über die Überwindung von Depressionen. Die Ursachen sind vielschichtig, wie wir gesehen haben. Aber die Überwindung hat eigentlich immer den gleichen Aufbau. Es ist zuerst die Ruhe für den Leib. Es ist Speise für die Seele, das Wort, das Gebet, das Gespräch. Und es ist dann Hilfe für den Geist in der Stille und auch in neuen Aufträgen. Möge uns Gott bewahren vor der Depression. Und wenn er Depression in unser Leben zulässt, dann möchte er uns helfen, trösten und stärken in der Depression. Wir wollen miteinander aufstehen und zusammen beten. Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein lebendiges, praktisches, seelsorgerliches Wort. Du hast Elia, der dir aus der Schule gelaufen war, nicht laufen lassen, der dir aus dem Dienst gelaufen war, aus der Gemeinschaft. Du hast ihn wieder zurückgeholt, du hast ihm gedient, du hast Engel gebraucht. Du kannst Menschen gebrauchen, du kannst Medikamente gebrauchen, das wissen wir. Danke, dass du auch uns in deiner großen Treue in Jesus, deinem Sohn, nachgegangen bist bis in diese Stunde und es immer wieder tust. Danke, dass du ein Gott bist, der auch trösten kann, der wirklich helfen kann, der stärken kann, auch für schwere Erlebnisse, die vor uns liegen. So möchten wir dich bitten, Herr, für Geschwister unter uns, hier heute Morgen in diesem Saal oder in dieser Stadt, die zu Hause geblieben sind und jetzt mit Schwermut zu kämpfen haben, die in der Dunkelheit sind, in der Betrübnis ihrer Seele. Herr, lass du es wieder Licht werden. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie wieder genesen dürfen. Und wenn Geschwister unter uns sind, die schwere Wege vor sich haben, dann tröste und stärke sie durch dein Wort. Denk besonders an unsere Kranken, auch an unsere liebe Frau Oehlert im Krankenhaus. Möchtest sie jetzt besonders segnen und stärken, auch durch unsere Fürbitte. Herzlichen Dank, dass du ein Gott bist, der seine Kinder aufrichtet, der Kraft und Stärke hat und Trost und Seelsorge in seinem Wort und durch Geschwister. Lass uns das immer wieder erfahren. Darum bitten wir dich. Amen.